Das Thema lautet, haben wir ein bisschen überlegt, wie wollen wir es nennen, Totalschaden und trotzdem Hoffnung. Und wenn man sich dieses, wenn man sich das ansieht, dann kann man, hallo, man hört, wenn ihr euch dahin unterhaltet. Wenn man sich das anhört, dieses Thema, was bitte? Es war wesentlich gut. Ich muss ja später noch wieder nach Hause kommen. Also, okay. Hier öffentlich darf ich mal was sagen. Ne? Aber wir machen jetzt kein Eheberatungsseminar, sondern wir sprechen über diese Frage Totalschaden und trotzdem Hoffnung. Wenn man sich das Motto so anschaut, dann klingt das zuerst wie das Bekenntnis eines Autoliebhabers, ne? Der seine Karre irgendwie zu Schrott gefahren hat. Und dann davor steht und sagt, Totalschaden, aber trotzdem Hoffnung. Manche Leute wollen ja ihre Rostlaube nicht mal dann aufgeben, wenn alles eingequetscht ist. Interessant ist, worauf wird dieser Totalschaden bezogen? Und Psalm 14 ist da ziemlich unsentimental und wendet es auf uns an. Dass wir eigentlich einen Totalschaden haben. Das ist natürlich eine ziemlich krasse Aussage und wir müssen sehen, ob das so stimmt, ob das wirklich so gesagt wird und welche Schlüsse wir daraus ziehen sollen. Aber diese Frage beschäftigt den Menschen zu allen Zeiten und auch wenn ihr mit euren Schulkollegen oder Arbeitskollegen oder Studienfreunden oder wie auch immer darüber redet, die meisten werden das nicht so philosophisch formulieren oder religiös formulieren, aber die meisten stellen sich diese Frage, wer ist der Mensch? Wer bin ich eigentlich? Was macht den Menschen zum Menschen? Was unterscheidet den Menschen vom Tier? Gibt es überhaupt was ihn vom Tier unterscheidet? Und die Bibel macht eben sehr deutlich, dass das, was den Menschen aus allem anderen heraushebt, ist, dass er eine Persönlichkeit hat, dass er Sprache hat, dass er Gefühle haben kann, einen Willen, dass er vor allem dazu geschaffen ist, mit dem Schöpfer zu kommunizieren, also in einem Verhältnis zu Gott zu leben. Kein Hund und kein Pferd und kein Schaf ist dazu bestimmt, in einem Verhältnis mit Gott zu leben und auch kein Schimpanse, aber wir. Und das Krasse ist, dass wenn der Mensch jetzt im Blick ist, in seinem Verhältnis zu Gott, also die Bibel sagt, dass das entscheidende Verhältnis, in dem wir stehen, das Verhältnis zu Gott ist. Es gibt auch viele andere unheimlich wichtige Verhältnisse in unserem Leben, zu unseren Eltern, zu den Menschen, den wir lieben und so weiter. Aber dass unser wichtigstes Verhältnis das zu Gott ist. Und diese Diagnose Totalschaden bezieht sich exakt auf dieses Verhältnis. Und deswegen müssen wir das verstehen, auch wenn wir versuchen, die Situation unserer Zeitgenossen wirklich richtig einzuschätzen, egal ob sie nun glauben oder ob sie nicht glauben. Und das ist schon erstaunlich, dass die Bibel so knallhart über den Menschen spricht, obwohl der Mensch gleichzeitig, und das sagt die Bibel auch, total genial ist. Also es gibt kein anderes Wesen auf dieser Welt, das so genial ist wie der Mensch. Der Matthias, den ihr da am Freitag dann auch sehen könnt, der hat mir das mal folgendermaßen erklärt. Also sein Spezialgebiet ist Neurologie. Er ist Neurologe. Da geht es dann so darum, die Frage, wie funktioniert das Gehirn und wie verhalten sich die Nerven und die kümmern sich eben dann ganz viel um Schlaganfallpatienten und so weiter und so weiter. Und er hat das mal folgendermaßen mir nochmal gesagt. Also man muss sich mal vorstellen, wie hören wir eigentlich? Also während ihr mir jetzt zuhört, ne, die Schallwellen werden vom Ohr aufgenommen und wandeln das quasi um in elektrische Signale. Und diese elektrischen Signale werden weitergeleitet an euer Gehirn und dann versteht ihr mich, hoffentlich. Also das alles läuft ja ganz automatisch ab. Ihr sagt ja nicht, okay, ich will jetzt mal dran denken, dass ich die Schallwellen auch in elektrische Signale umwandle und bitte weiterleiten ans Gehirn, sondern das läuft einfach so ganz von selbst. Ihr versteht es. Ihr müsst wissen, das Gehirn ist das komplizierteste System im ganzen Universum. alle Computer sind easy dagegen. Und ich habe mir nochmal die Zahlen hier, die Matthias aufgeschrieben hat. 10 hoch 12 Neuronen gibt es im Gehirn. 1 Billion. 10 hoch 12 Neuronen. Also nicht, also bei jedem Einzelnen. Ja? So, die Länge aller Nervenstränge bei jedem von uns, wenn man die sozusagen hintereinander legen würde, macht 750.000 Kilometer aus. Also die Länge aller eurer Nervenstränge macht 750.000 Kilometer aus. Das ist etwa zweimal die Strecke von der Erde bis zum Mond. Erde bis zum Mond sind, glaube ich, so roundabout 380.000. Also ihr habt Nervenstränge von einer Länge, die zweimal die Strecke von hier bis zum Mond ausmacht. Weiter. Zwischen den Neuronen gibt es jetzt 10 hoch 15 sogenannte Synapsen. Also zwischen euren und hoffentlich auch meinen Neuronen gibt es 10 hoch 15 Verknüpfungen, Synapsen. Das heißt, 1 Billiarde. Das ist krass, das kann man nicht mehr denken. Oder für Handwerker ist das vielleicht ganz gut vorstellbar, so ein Schaltplan. Wenn man einen Schaltplan für einen Raum erstellt, braucht man vielleicht ja, ein Blatt Papier dafür. Wenn man einen Schaltplan für unser Gehirn erstellen wollte, wären das etliche Quadratkilometer eng beschriebenen Papiers. Also etliche Quadratkilometer eng beschriebenen Papiers, wenn man einen Schaltplan unseres Gehirns darstellen wollte. Und über unsere Nerven können bis zu 1000 Impulse pro Sekunde und Nerv gesendet werden. Bis zu 1000 Impulse pro Sekunde und Nerv mit einer Geschwindigkeit von bis zu 430 km/h. Das sind krasse Zahlen und das seid ihr. Also das läuft alles bei uns so ab. Und wenn man sich allein das schon klar macht, es gehört ein Riesenglaube dazu, dass das aus Zufall einfach so entstanden sein soll. Es ist völlig undenkbar. So, und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie kann das sein? Wie kann das sein, dass ein Wesen, das so genial konstruiert ist, allein wenn man nur unser Gehirn, man könnte jetzt für das Auge und so weiter alles auch mal, der ist nun mal ein Neurologe, deswegen, man könnte es jetzt, wir kennen auch einen Augenarzt sehr gut, der wird das wahrscheinlich am Auge zeigen. So, ja, wenn man sich das klar macht, wie kann ein so geniales Wesen trotzdem einen Totalschaden leiden? Das ist ja die Frage. Wie kann ein Wesen, das so genial gebaut ist, in so eine Situation kommen? Und um das zu verstehen, wollen wir den Psalm 14 miteinander anschauen. Und ich hoffe, dass wir da einige Hilfen dazu bekommen, die uns helfen, uns selbst zu verstehen und auch unsere Zeitgenossen. Es wäre super, wenn einer von euch das mal lesen könnte, laut. Ihr habt da, glaube ich, Schlachter 2000, das ist gut. Wer liest uns einfach diese 7 Verse mal vor? Dann hört ihr auch mal eine andere Stimme zwischendurch. Einfach einer loslegen. Jawohl, vielen Dank. Es gibt eine ganz enge Verbindung zu Psalm 53, der auch nochmal vieles ganz ähnlich darstellt. Also das ist so wichtig, dass das zweimal in ganz, ganz ähnlichen Psalmen gesagt wird. Und wenn man das liest, ich will das gleich im Einzelnen zeigen, dann merkt man, dass dieser Totalschaden ein doppelter ist. Einmal wird hier gesagt, dass jeder Mensch im Grunde genommen total von der Sünde korrumpiert ist, verdorben ist. Und dann wird gesagt, dass die gesamte Menschheit verdorben ist. Also es ist zweimal total. Einmal jeder Einzelne von uns total verdorben und zum anderen die ganze Menschheit. Wenn ihr etwa in Vers 2 guckt, ne? Der Herr schaut vom Himmel auf die Menschenkinder. Und das ist, wir werden drei Punkte benennen, die diesen Psalm zusammenfassen. Das erste, was wir hier sehen, ist eine Regel ohne Ausnahme. Regel ohne Ausnahme. Es gilt für alle. So. Und das macht die christliche Verkündigung so anstößig, dass wenn jemand einem anderen Menschen den christlichen Glauben erklärt, dass er ihm unter anderem auch erklären muss, dass er ein Sünder ist. Das ist natürlich nicht so, damit machen wir uns manchmal nicht so beliebt. Und deswegen sagen manche, ach Leute, das mit dem Sünder, das müsst ihr den Menschen nicht gleich verraten. Ihr müsst den Menschen sagen, Gott liebt dich, Gott liebt dich, Gott liebt dich. Und Gott hat einen wunderschönen Sinn und Plan für dein Leben. Und das reicht erstmal. Und dann sind die Leute nicht gleich so angepiekst. Und dann holt er sie erstmal rein. Und dann erzählt, und irgendwann, vielleicht stoßen sie ja dann auch mal auf so Texte wie diesen, könnte das so vorsichtig sehen bringen. Das ist Bauernfängerei. Das ist auch ein wirklich kritischer Geist, wird sowas nicht gut finden. Weil er sagt, also entweder die decken ihre Karten auf oder sie decken ihre Karten nicht auf. Und wenn ihr seht, wie Paulus missioniert hat, wie Petrus missioniert hat, wie Jesus missioniert hat, dann wird das immer davon gekennzeichnet, dass sie ihre Karten auf den Tisch gelegt haben. Man muss das ja nicht so mit Brachialgewalt machen, ja. So nach dem Motto, weißt du auch, dass du ein Sünder bist, ne? So, aber wir müssen ehrlich sein. Und es bringt nichts, das habe ich auch mal wieder festgestellt, so zu tun, so ganz, ganz ernst meint die Bibel das ja nicht oder so. Das, was hier steht, hat Gott uns als sein Wort gegeben. So, und das steht hier und das steht an vielen, 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 vielen anderen Stellen auch. Zum Beispiel hat Paulus das zitiert, Römer 3. Das ist ja das Kapitel Römer 2, also im Grunde genommen ab Römer 1, 18 bis Römer 3, 20, erklärt Paulus den Leuten, dass sie alle Sünder sind. Schließe ich damit natürlich ein. Und an einer wichtigen Stelle zitiert er hier aus diesem Psalm, nämlich Römer 3 ab Vers 10. Da sagt er, wie geschrieben steht, und dann zitiert er hier, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Punkt um. Eine Regel ohne Ausnahme. Und genau das seht ihr hier, ne? Ich gehe es mal von Anfang an durch. Der Narr spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Und dann am Ende von Vers 1 steht es schon das erste Mal, da ist keiner, der Gutes tut. Dann Vers 2, der Herr schaut vom Himmel auf die Menschenkinder. Also die Menschheit, Totalität, alle. Um zu sehen, ob es einen Verständigen gibt, einen, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, allesamt verdorben. Es gibt keinen, der Gutes tut, auch nicht einen einzigen. Also bitte, sorry, deutlicher kann man das nicht sagen. Ne? Das ist wirklich krass. Das ist eine Regel ohne Ausnahme. Menschen sind, wenn sie Menschen sind, Sünder. Die Bibel erklärt das auch ausführlich, nicht hier in diesem Zusammenhang, warum das so gekommen ist. Aber das ist einfach mal der Ausgangsbefund, den wir ernst nehmen müssen. Und wir müssen uns immer wieder klar machen, Sünde, das ist nicht so eine moralische Regelverletzung nur, ja, dass man sagen kann, du hast da was mies gemacht, du hast dort was vergessen, du bist da nicht artig gewesen oder so. Das sind auch einzelne Sünden, das sind Folgen der Sünde, aber die Bibel ist viel radikaler. Sie sagt, dass all das, was bei uns so nicht richtig läuft und wo wir gegen die einzelnen Gebote verstoßen, das ist die Folge eines Kernproblems, eines Herzensproblems, dass unser Verhältnis zu Gott nicht okay ist. Dass wir ihn nicht ehren, dass wir ihn nicht lieben, dass wir unser eigener Boss sein wollen. Luther hat das mal super formuliert, er hat gesagt, wir wollen nicht, dass Gott Gott ist, sondern wir wollen selber Gott sein. Das ist unsere Schuld. Und das ist wirklich super auf den Punkt gebracht. Denn die meisten, oder zumindest viele Menschen haben nicht so sehr was dagegen, dass es Gott gibt. dass er immer so schon ganz beruhigend, da noch irgendwie so eine letzte Absicherung zu haben und dass man da so eine religiöse Schublade hat. Da kann man reingreifen, wenn es ein bisschen ernst wird, ein bisschen traurig wird, ein bisschen schwierig wird oder so. Da kann man dann mal zur Kategorie Gott greifen. Aber ansonsten soll es einem nicht möglichst nicht so sehr stören bei der Gestaltung des übrigen Lebens. Und das ist genau unser Problem. Und alles andere folgt im Grunde genommen aus dieser zerstörten persönlichen Beziehung. Es ist eine Problematik, die in unserem Herzen drinsteckt, in unserem Ich, in unserem, worauf wir so insgesamt zustreben, was wir wollen, was uns so umtreibt. So. Und das Interessante ist, dass die Bibel jetzt knallhart und ohne großes Fehlerlesen sagt, Regel ohne Ausnahme, keiner. Und sicherlich, das entfaltet Paulus so schön in Römer 1 bis 3, es gibt so ein paar Unterschiede, es gibt Leute, die sind ein bisschen religiöser, es gibt Leute, die sind total atheistisch, es gibt da so ganz unterschiedliche Spielarten, aber im Kern ist alles gleich. Und vor Gott hilft es einem nicht, wenn man sozusagen eine etwas religiösere Gottlosigkeit praktiziert oder eine total unreligiöse Gottlosigkeit. Das nimmt sich am Ende nicht sehr viel. Es ist auch nicht so entscheidend, aus was für einem Stall man kommt, ob man nun aus einer frommen Familie oder einer weniger frommen Familie kommt. Es ist schon hilfreich, aus einer frommen Familie zu kommen, weil man da unheimlich viel schon, wenn alles gut läuft, mitbekommen kann, weil man da viel, viel Hilfe kriegen kann in dieser Hinsicht. Aber dass auch das ändert noch nicht unser Herz, das von diesem Totalschaden gekennzeichnet ist. Das ist das Erste, was wir hier sehen. Und die Frage ist, warum müssen wir das wissen? Warum müssen wir das wissen? Warum erspart die Bibel uns das nicht? Und ich denke, die Konsequenz, die Antwort ist klar, einfach, wir müssen ja reagieren. Also wenn das so wäre, wenn das wahr ist, dann können wir damit nicht einfach fröhlich weiterleben, denn das wird ja Konsequenzen haben. Und das ist das Zweite, was uns der Psalm hier zeigt. Erstens Regel ohne Ausnahme, zweitens Wirkung mit Ursache. Also Wirkung mit Ursache. Die Bibel sagt, es gibt Wirkung und diese Wirkung haben aber auch eine ganz klare Ursache. Wenn ihr mal schaut, welche Wirkung zum Beispiel in Vers 1. Sie handeln verderblich, abscheulich ist ihr Tun, dass keiner der Gutes tut. Also man sieht die Wirkung an dem, was rauskommt, gewissermaßen. Also Vers 1 wird von der Wirkung geredet. Dann, wenn ihr weiterschaut, in Vers 4 wird die Wirkung auch nochmal beschrieben. Sie verschlingen, also die Übeltäter verschlingen mein Volk, als essen sie Brot. Das ist natürlich ein sehr krasses Bild. Ja? Das heißt, das ist ja zunächst mal an Israel gerichtet, von David. Und da sagt Gott, die Leute, die Sünder sind, verschlingen mein Volk, als essen sie Brot. Also sie mampfen das rein und es bleibt nichts übrig. Sie machen ihre Mitmenschen kaputt. Und da sie alle ihre Mitmenschen kaputt machen, fressen sie sich, auf Deutsch gesagt, alle gegenseitig. Und das ist die Folge, das ist die Auswirkung. So viel Gier, so viel Gemeinheit, so viel Lügen und Missgunst und Neid und böses Gerede und. Von anderen Sachen ganz zu schweigen. So, das sind die Auswirkungen. Jetzt fragt man sich, wo kommt das her? Schauen wir doch mal in Vers 1, wo kommt das her? Der Narr, der da in seinem Herzen spricht. Wo spricht er das? Er spricht das in seinem Herzen. Also das Herz meint in der Bibel nicht die Pumpe, sondern unsere ganze Persönlichkeit, unser Denken, was wir wollen, alles, was uns als Mensch eigentlich ausmacht, als denkende Menschen mit Würde und Persönlichkeit. Das ist unser Herz. Und unser ganzes Herz ist in dieser Weise gepolt und in dieser Weise im Grunde genommen in die falsche Richtung unterwegs. Also die Ursache ist im Herzen und die Folgen sind im Handeln. Und in Vers 4 habt ihr das Gleiche nochmal. Bevor da steht, die mein Volk verschlingen, als essen sie Brot, steht als Frage formuliert, aber es ist gleichzeitig auch eine Aussage, haben denn die Übeltäter keine Einsicht? Nein, sie haben keine Einsicht. Also, keine Einsicht. Das heißt, sie kapieren es nicht. Sie machen sich im Letzten nicht klar, was sie da tun. Sie überblicken es nicht. Sie sägen an ihrem eigenen Ast, sie machen sich kaputt und die anderen kaputt. Und sie überblicken es nicht. Ja, aber woher kommt das? Woran liegt das, dass das Herz finster ist und die Einsicht nicht gegeben? Die Antwort findet ihr am Ende von Vers 4. Den Herrn rufen sie nicht an. Also auf Deutsch gesagt, sie sind gottlos. Sie rufen den Herrn nicht an. Sie kümmern sich in Dreck um Gott. Das ist für sie überhaupt keine, wie wir sagen, eine relevante Größe. Nichts, was wirklich zählt. Das ist ihr Kernproblem. Den Herrn rufen sie nicht an. Und das bleibt nicht folgenlos, denn am Ende in Vers 5 steht, sie erschrecken. Also sie werden merken, es wird der Tag kommen, dann werden sie merken, was das für sie bewirkt hat. Dann erschrecken sie furchtbar. Dann merken sie, was dabei rauskommt. Die Bibel beschreibt dieses Thema immer wieder. Sie sagt, Mensch, du musst wissen, wie es um dein Verhältnis zu der wichtigsten Bezugsgröße im Universum, zu der wichtigsten Person im Universum bestellt ist. Und deswegen beschreibt Paulus das auch. Zum Beispiel, er beschreibt dieses, sie hören nicht auf Gott oder wie es hier steht, sie rufen den Herrn nicht an. Paulus beschreibt das noch mit einem sehr schroffen Wort, nämlich er beschreibt das im Grunde genommen mit dem Begriff der Feindschaft. Paulus sagt den Leuten, Römer 5 steht das, Römer 5, Vers 10, da sagt er den Leuten, nachdem sie Christen geworden waren, aber das hat er denen, die keine Christen waren, auch gesagt, da sagt er, wir sind durch Jesus mit Gott versöhnt worden, Jesus hat das für uns gemacht, als wir noch Gottes, weiß einer zufällig auswendig, welcher Begriff da steht? Als wir, was waren wir, bevor wir Christen wurden? Wir waren Gottes Feinde, exactement, genau. Wir waren Gottes Feinde, sagt Paulus. Also wenn jemand nicht Gottes Kind ist, ist er nicht einfach nur, ist er Gottes Geschöpf natürlich, aber nicht einfach nur so Gottes Geschöpf, sondern wenn jemand nicht Gottes Kind ist, ist er Gottes Feind. Das heißt, du musst wissen, die Leute, mit denen wir zu tun haben, die nicht an Jesus glauben, sind Gottes Feinde. Die würden das so nicht sagen. Vielleicht bin ich Gottes Feind. Ich habe da nichts dagegen. Aber das ist Gottes Bewertung. Und im Zweifelsfalle zählt eben, wie Gott die Sache einschätzt. So, das ist sozusagen die Ursache, dass wir Gottes Feinde sind. Und das hat dann eine entsprechende Wirkung. Und woran kann man diese Feindschaft sehen? Paulus hat das in Römer 1 beschrieben. Wir haben jetzt nicht die Zeit, uns das im Einzelnen anzugucken. Ich sage euch gewissermaßen das Ergebnis. Paulus sagt, wozu sind wir als Menschen eigentlich da? Wir sind ja nicht hier da, um nur um unser schönes Essen zu genießen und interessante Sachen mit dem Smartphone zu machen und uns zu verlieben und dann eine Familie zu gründen und ein Haus zu bauen und in Urlaub zu fahren und irgendwann dann 2 Meter unter der Erde zu landen. Dazu sind wir ja nicht da. Vieles von dem ist sehr schön und es ist auch ein Geschenk Gottes, über das man sich freuen kann und darf und soll. Ich freue mich auch, wenn man endlich wieder reisen kann. Immerhin hat Sachsen offene Grenzen, da bin ich sehr dankbar, dass sie uns hier reingelassen haben. Aber das wäre ein bisschen wenig, sondern unser Hauptziel, zu dem wir eigentlich da sind, ist, wir sind hier, um Gott zu ehren, um zu seiner Ehre zu leben, um ihn anzubeten und um ihm Freude zu machen, um ihn anzuerkennen als den, der er ist. Unser Leben kommt von ihm, es gehört ihm eigentlich, wir verdanken ihm alles. Und er hat uns geschaffen, weil er in Kontakt mit uns treten will. Das ist ja auch schon eine enorme Ehre. Wenn du dir überlegst, du bist von Gott in diese Welt geschickt worden, weil er mit dir in Kontakt treten will. Das ist doch enorm. Darum hat er dich gemacht und deswegen gibt es kein unbedeutendes Menschenleben. Und deswegen ist auch jedes Menschenleben, egal was der Mensch auf dem Kerbholz hat, egal wie alt oder wie krank oder wie gesundheitlich behindert oder eingeschränkt er ist, jeder Mensch, egal ob er sich noch im Mutterleib befindet oder ob er es schon geschafft hat, aus dem Mutterleib rauszukommen, er hat von Gott eine totale Würde, die niemand zerstören darf. Und wer sich, auch wer einen Embryo umbringt, vergeht sich an Gott. Das muss man einfach wissen. So, und wir sind dazu bestimmt, Gott zu ehren, ihn zu loben, ihm zu dienen. So, dazu hat Gott uns gemacht und deswegen findet unser Leben auch seine richtige Erfüllung erst, wenn wir dahin kommen. Und das Tragische ist, und das hat eben der Sündenfall bewirkt. Das hat bewirkt, dass als der Teufel die ersten Menschen verführt hat und die haben sozusagen den Crash produziert und jeder von uns wird da reingeboren. Wir sind einerseits Opfer, weil nicht wir den Sündenfall gemacht haben, sondern nach dem Sündenfall kommen, aber wir sind auch Täter, weil wir das mitmachen und weil wir total in dieser Linie weiterlaufen, in der Adam und Eva uns vorausgelaufen sind. So, und deswegen tun wir das nicht, wozu wir eigentlich berufen sind, wozu wir eigentlich bestimmt sind und worin wir eigentlich auch die größte Erfüllung unseres Lebens finden würden, nämlich Gott zu ehren. Und das, was am meisten dagegen steht, ist unser Stolz, unsere Selbstgerechtigkeit. Ja, eben, dass wir eben selber Gott sein wollen. Und das bewertet Gott als Feindschaft. Das ist auch nachvollziehbar. Ja? Wir verweigern Gott das, was ihm von uns zusteht. Und bestenfalls speisen wir ihn mit so ein bisschen Religion ab. Und das akzeptiert Gott nicht. Und Gott nimmt unsere Feindschaft ernst, Leute. Das ist auch schon mal interessant. Das ist auch ein Teil unserer Menschenwürde. Dass Gott nicht sagt, na ja, diese kleinen Kreatürchen da, die blicken sowieso nicht. Also nehme ich es mal nicht so ernst. Ja, irgendwie, alles wird gut. Ja, alles wird gut. Die können es eben nicht anders. Die sind eben in ihre Umstände hineingeboren und die müssen eben da im 20. Jahrhundert oder 21. Jahrhundert irgendwie klarkommen. Also Schwamm drüber. So, aber das macht Gott nicht. Und daran siehst du auch, wie ernst Gott dich nimmt. Dass Gott sagt, du bist eine unverwechselbare Persönlichkeit. Du bist so gebaut, wie ich es dir vorhin mit den Zeilen von Matthias beschrieben habe. Du hast eine Verantwortung und Gott guckt auf dein Leben und er guckt in dein Herz und er fragt, ob du ihn ernst nimmst, so wie er dich ernst nimmt. Es gibt interessant, ein Kollege aus den USA hat das vor einigen Jahren mal seinem Flugnachbarn erzählen wollen. Das war irgendwie ein ziemlich dichter Flug in Amerika, so diese Inlandsflüge sind ja manchmal nicht so schön. Und er saß selber etwas eingeengt auf dem Mittelplatz. Es war ein Flug von L.A. nach El Paso, der muss irgendwo einen Vortrag halten. Und hat dann nochmal seine Bibel rausgenommen, sein Manuskript, um sich so weiter vorzubereiten. Und der Mann neben ihm auf seinem Nebenplatz war ein Araber und er merkte das, er guckte sich das so an und er sagte, excuse me, sir, is that a Bible? Ist es eine Bibel? Und dann sagt er natürlich, ja, okay, natürlich. Und dann sagt er, können Sie mir eine Frage beantworten? Ich bin erst kürzlich eingewandert in Amerika. Ich bin Moslem, aber bei Ihnen sind ja da offensichtlich so viele Christen. Ich will die Situation verstehen. Können Sie mir mal den Unterschied erklären zwischen katholisch, protestantisch und baptistisch? Der hatte schon eine ganze Menge offensichtlich mitgekriegt. Naja, und der Kollege gab ihm eine kurze Erklärung, so gut es eben ging. Aber dann sagt er, ja, aber sagen Sie mal, wie werden Sünden vergeben, fragte der Araber weiter. Und mein Kollege nutzt die Gelegenheit zu einer Gegenfrage und sagt, sagen Sie mal, Sie sind doch Moslems. Haben Moslems eigentlich Sünden? Da sagt er, ja, auf alle Fälle. Und der Kollege fragt, ja, begehen Sie persönlich auch Sünden? Ja, nicht so knapp, ich bin gerade auf dem Weg nach El Paso, dort werde ich auch einige Sünden begehen. Was, sagt er. Ja, ich habe kürzlich eine junge Frau kennengelernt und wir treffen uns in El Paso und da werden wir so einiges sündigen. Da sagt er, wow, aber wie wird Gott, also für die ist ja Gott Allah, das ist ja nicht derselbe, aber er hat einfach mal gesagt, wie wird ihr Gott über ihre Sünden denken? Oh, sagt der Moslem, gar nicht gut, ich könnte dafür in die Hölle kommen. Da sagt der Kollege, ja, warum lassen Sie es denn dann nicht? Oh, sagt er, ich kann nicht anders. Und der Christ fragte zurück, gibt es eine Chance für einen Moslem, der Hölle zu entrinnen, fragte er den. Und der Moslem sagte, ja, ich hoffe, irgendwie, ich hoffe irgendwie, Gott wird mir vergeben. Und daraufhin sagte mein Kollege, das überkam ihn so irgendwie, ich kenne ihn persönlich und er wird es nicht tun. Also das, ja, ich meine, ich kenne ihn persönlich, er wird es nicht tun. Und der erste Satzteil ist ja für einen Moslem schon ein unerhörter Gedanke, dass man Gott persönlich kennen kann. Das ist ja für einen Moslem gar nicht denkbar, ja. Das Gott, Allah ist ja so weit weg. Und der sah ihn ganz erstaunt an, so nach dem Motto, du kennst Gott persönlich und fliegst dann zweite Klasse auf so einen Mittelplatz. Das kann irgendwie nicht passen. Ja, und dann sagt er aber, ja, aber wenn ich noch ein paar Minuten weitersprechen will, darf mit Ihnen, dann kann ich Ihnen eine große Sache erzählen, wie nämlich doch noch alle Ihre Sünden vergeben werden können. Und dann hat er ihm das Evangelium gesagt. Ja, aber damit wollte er ihm einfach deutlich machen, hey Gott, wenn ein wirklicher Gott nimmt Sünden ernst. Und wenn du sagst, oh, ich hoffe irgendwie wird Allah mir vergeben, ich kann dir mit Sicherheit sagen, er wird es nicht tun. Der war wohl ziemlich geschockt. Spannend, wie das so ausgegangen sein wird. Also, ich denke, dass der Zusammenhang ist klar, Wirkung mit Ursache. Die Wirkung ist ein Leben im Aufruhr gegen Gott. Die meisten sind nicht so richtig aufrührerisch, die sind ziemlich brav und bieder und leben so ihren kleinen Aufruhr gegen Gott im Schrebergarten, wo sie ihre Rosen züchten und am Samstagnachmittag Zuckerkuchen mit Mama essen. So, das ist auch eine Form von Rebellion gegen Gott, wenn man sich nicht um ihn schert. Ja, also man muss nicht die großen marxistischen Parolen auf der Straße brüllen, um im Aufruhr gegen Gott zu leben. Und diese Wirkung hat eine Ursache in unseren Herzen, dass wir nicht kapieren, was die Situation ist, weil wir gottlos sind und Gott wertet das als Feindschaft. Aber irgendwo kommt das große Erschrecken. So, und jetzt letzter Punkt. Aber dann ist plötzlich, wenn ihr weiter lest, doch von Gerechten die Rede. Und man stutzt, weil das ja eigentlich der Logik von Psalm 14 widerspricht. Ne? Da steht, dann erschrecken sie furchtbar, weil Gott bei dem Geschlecht der Gerechten ist. Und da sagt man ja, wie soll denn das nun gehen, wenn das eine Regel ohne Ausnahme ist? Und wenn dann alle gesündigt haben und alle total unter diesem Urteil Gottes stehen, wo sollen plötzlich die Gerechten herkommen? Irgendwie als Aliens von sonst woher? Wo kommen plötzlich die Gerechten her, wenn alle total ungerecht und Feinde Gottes sind? Das ist jetzt die spannende Frage. Und Psalm 14 beantwortet sie uns auch. Wie werden diese Gerechten noch beschrieben? Schaut mal hin in Vers 6. Wollt ihr das Vorhaben des Elenden zuschanden machen, obwohl der Herr seine Zuflucht ist? Also in einer geheimnisvollen Weise ist der Gerechte gleichgesetzt mit dem Elenden. Was versteht ihr unter einem Elenden? Das könnt ihr euch vorstellen, ist mit einem Elenden gemeint. Eine andere Umschreibung. Was ist ein Elender? Ja, ich hätte es jetzt nicht ganz so krass gesagt. Ich wiederhole das aber gern nochmal. Fürs Protokoll, einer, der beschissen dran ist, sagt Heinrich. Ja, genau. Dem ist nichts hinzuzufügen. Einer, der absolut armselig ist. Einer, der... No hope, no dope. Nein, also der wirklich, einer, der absolut hilflos dran ist, dem nichts mehr helfen kann. Einer, der verzweifelt ist. Einer, der keine Chance mehr hat. So, und das ist jetzt das Spannende, Leute. Warum sind die Elenden die Gerechten? Also die Gerechten, was meint die Bibel eigentlich mit gerecht? Das gibt verschiedenes, was die Bibel mit gerecht meint. Einmal so, wie wir das meinen, ist ein gerecht heißt, es ist, jemand verhält sich gerecht, er ist fair, er ist wahrhaftig und so weiter. Aber die Bibel meint mit gerecht auch in einem engeren, speziellen Sinne noch mehr. Paulus beschreibt es im Römerbrief und dieser Psalm hat ja eine ganz enge Verbindung zum Römerbrief. Paulus sagt, ein Gerechter ist einer, den Gott gerecht gesprochen hat. Einer, den Gott aus dieser Feindschaft im Grunde genommen rausgelassen hat. Statt Feindschaft könnte man auch sagen Verurteilter, ein Verurteilter. Und ein Gerechter ist einer, den Gott gerecht gesprochen hat, den Gott freigesprochen hat. Also ein Verurteilter, der vor einem Gericht eigentlich zum Tode verurteilt werden müsste. Und Gott aber sagt, ich erkläre dich für gerecht, ich hebe das Urteil auf. Du bist ein freier Mann, eine freie Frau. Das ist ein Gerechter im engeren Sinne. Und das ist eigentlich das, was ein Christ ist. Ein Christ macht auch noch viel Mist. Auch ein Christ macht viel Mist, könnte man sagen. Aber ein Christ ist ein Gerechter. Das heißt, ein Christ, und das unterscheidet den Christen von allen anderen Menschen, ein Christ ist jemand, über dessen Leben Gott das Todesurteil aufgehoben hat. Normalerweise steht über jedem Menschen, Regel ohne Ausnahme, Gottes Verdammungsurteil, weil wir gegen Gott anleben, weil wir ihm die Ehre rauben, weil wir ihn in seiner Majestät mit Füßen treten, ist unser Leben ja, Richtung Hölle programmiert. So, das sagt die Bibel sehr krass, sehr deutlich und sehr oft. Und Jesus hat das wahrscheinlich am häufigsten gesagt. So. Und ein Gerechter ist nun einer, für den das nicht mehr gilt. Ein Gerechter ist einer, der freigesprochen wurde. Über dessen Leben jetzt plötzlich steht, du kommst in den Himmel. Du bist nicht mehr schuldig vor Gott. Du bist nicht mehr ein Feind Gottes. Es ist dir alle deine Schuld weggenommen. Es sind alle deine Schulden bezahlt. Das ist ein Gerechter. Und die Bibel sagt jetzt sehr, sehr deutlich, wodurch wir gerecht werden. Die Menschen stellen sich das immer so vor, dass sie sagen, na, ich muss ein bisschen gut leben. Ich muss ein bisschen Religion machen, ab und zu mal zum Gottesdienst gehen, Menschen helfen, was spenden, ab und zu mal ein Gebet sprechen und so. Dann kann ich so mein Konto ein bisschen ausgleichen und kann das ein bisschen abtragen. Aber das ist sehr naiv, so zu denken, weil nämlich das heißen würde, so schlimm sind wir gar nicht. Also wenn wir das, was wir so auf dem Kerbholz haben vor Gott, wenn wir das durch so ein bisschen Religion und Ordentlichkeit und Anständigkeit und brav sein und Gutes tun und so, wenn wir das damit einigermaßen ausgleichen können, dann würde es um uns nicht so ganz schrecklich schlimm bestellt sein. Das ist im Grunde genommen das Wesen des katholischen Glaubens. Dass dem Menschen zugestanden wird, dass er eine ganze Menge selber mit zu seinem Gerechtwerden beitragen kann. Und Paulus hat das ganze Neue Testament einen dicken Strich dadurch gemacht und hat gesagt, bist ja irrsinnig, wenn du das glaubst. Sowas von naiv, sowas von selbst überschätzt gibt es ja gar nicht. So, die Frage ist, wie wird man gerecht? Und jetzt kommen wir zu den Elenden. Bergpredigt. Schlacht mal auf den Anfang der Bergpredigt. Matthäus 5, eine der berühmtesten Reden, die Jesus gehalten hat. Vers 3. Matthäus 5, Vers 3. Dann kommen wir auch bald auf die Zielgerade. Da sagt Jesus, selig oder glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Die kommen in den Himmel. Er hätte auch sagen können, die werden gerecht. So, da steht, hätte er auch sagen können, die Elenden. Selig sind die geistlich Armen. Und Leute, die das nicht kapiert haben, die haben gesagt, selig sind die Bekloppten oder so. Ne? Oder die Leute, die ja ein bisschen beschränkt sind im Denken oder so. Aber das ist hier hundertprozentig nicht gemeint, sondern was ist hiermit gemeint? Damit ist gemeint, selig sind die, die ihre geistliche Armut vor Gott kapiert haben, die zugeben, dass sie vor Gott als Elende dastehen, die zugeben, dass sie Sünder sind, die zugeben, dass sie unter diese Regel ohne Ausnahme gehören. Das sind die geistlich Armen. Das sind Menschen, die sagen, Gott, es tut mir leid, aber ich bin ein Totalversager, Totalschaden. Die geistlich Armen sind die, die ihren Totalschaden Gott gegenüber zugeben. Das sind die geistlich Armen. Die begriffen haben, ey, wenn ich vor Gott stehe und mich irgendwie rechtfertigen sollte, meine Hände sind leer. Es ist wirklich absolut lächerlich, wenn ich meinte, in irgendeiner Weise gegen dieses Urteil anstinken zu können, auf Deutsch gesagt, irgendwas daran ändern zu können. Das sind die Elenden. das sind die geistlich Armen, die Tuchoi en Pneumati, wie Jesus gesagt hat. Also nicht irgendwie die weniger intellektuell interessiert sind oder so, sondern diejenigen, die einfach merken, dass sie bankrott sind vor Gott, dass sie, wie Heinrich das mit diesem schönen Wort beschrieben hat, so vor Gott dastehen. Ja, das sind die geistlich Armen. Und jetzt versteht man das plötzlich, warum die Gerechten die Elenden sind. Und deswegen lautet der dritte Punkt, den wir jetzt schon erklärt haben, Schwäche als Stärke. Schwäche, was ist da drunter? Ach hier. Schwäche als Stärke, das ist der letzte Punkt. Schwäche als Stärke. Und zwar nicht in dem Sinne, ich bin eben so ein bisschen, habe ein bisschen schlechtes Selbstbewusstsein und bin immer so, fühle mich immer nicht so gut und so. Und das ist die Stärke. Nein, Schwäche als Stärke meint, dass ich kapiere, dass ich elend bin. Dass ich kapiere, ich stehe vor dem heiligen Gott mit leeren Händen da. Das ist Schwäche. Das ist, die anderen sind auch schwach, die merken es noch nicht. Also, dass ich eine Schwäche eingestehe vor Gott und sage, ich brauche dein Erbarmen. Und wenn ich dein Erbarmen nicht kriege, dann mache ich einen Abgang. Also das ist so, das meint das. Und deswegen sind die Elenden die Gerechten. Weil die Elenden sagen, Gott, du musst mich gerecht sprechen. Die anderen, die sich in ihrer Elendigkeit nicht erkannt haben, in ihrem beschissenen Zustand nicht erkannt haben, die bilden sich immer noch ein, entweder sie brauchten sich vor Gott nicht zu rechtfertigen oder sie könnten sich vor Gott rechtfertigen. Ja? Die einen sagen, oh, Gott wird es schon nicht so ernst nehmen, ist nicht so schlimm. Und die anderen sagen, oh, ich bin aber doch ganz gut, ich bin religiös, ich bin in der Jugend, ich bin in der Gemeinschaft und so weiter. So. Und die Elenden sind die Einzigen, die freigesprochen werden, weil die Elenden die Einzigen sind, die sagen, Herr, ich packe es nicht. Und ich gebe deinem Urteil recht. Ich höre endlich auf, mich selber zu betrügen und ich höre endlich auf, den Religiösen vor dir zu geben. Ich gebe zu, ich brauche dein Erbarmen. Ich bin elend. Ich brauche deine Vergebung. Und ich danke dir, dass du alles getan hast, was nötig war. Dass Jesus gekommen ist, dass er am Kreuz für meine Schuld bezahlt hat, dass er das beglaubigt und bewiesen hat, dadurch, dass er wirklich auferstanden ist und die Macht des Todes gebrochen hat. Und jetzt komme ich zu dir und ich erkläre gewissermaßen meinen Bankrott. Ich gebe zu, dass ich elend bin und ich bitte dich, dass du mich freisprichst und gerecht machst. Und das meint Schwäche als Stärke. Das heißt, dass ich vor Gott im Grunde genommen erstmal einknicken muss und zugeben, dass ich ohne ihn keine Chance auf Vergebung, auf den Himmel, auf ewiges Leben und auf diese Art von Gerechtigkeit habe. So. Und die Leute sind dann aber total unter Gottes Schutz. Dann wendet sich das nämlich an die Gottlosen, Vers 6. Wollt ihr das Form des Elends zu Schanden machen, obwohl der Herr seine Zuflucht ist? Das sind die Elenden. Der Herr ist unsere Zuflucht. Sie sind die Gerechten, sie haben Zuflucht beim Herrn. Und dann der letzte Vers, dann sind wir durch. Ach, dass aus Zion die Rettung für Israel käme. Also David sagt das hier für sein Volk, das verloren ist. Und das Neue Testament macht dann deutlich, das gilt für uns Heiden genauso. Und Zion steht hier, ihr wisst, der Berg Zion in Jerusalem. Zion, das ist der Ort, von dem Gottes Rettung kommt. Zion, das ist der Ort, von dem Gottes Rettung kommt. In Zion, also in Jerusalem, in Zion stand das Kreuz, an dem Jesus für uns starb. In Zion ist Jesus auferstanden. Das, was uns rettet, ist dort passiert. Und von dort, also jetzt geografisch gesprochen, ne, von diesem Ort, aber nicht, weil es der Ort ist, sondern weil Jesus da gestorben und auferstanden ist, von dort kommt die Rettung. Und das Ergebnis ist, wer diese Rettung für sich annimmt, wer ihm glaubt, wer elend wird in diesem Sinne, der kann sich am Ende freuen und fröhlich sein, weil sein Leben für ewig in Sicherheit ist. Und der kann dann hier sagen, ja, okay, ich hatte diesen Totalschaden, ich bestreite das nicht. Ja, aber es gibt trotzdem Hoffnung für mich, weil Gott meinen Totalschaden gewissermaßen repariert hat. Die Bibel sagt auch ganz deutlich, dass so Reste dieses Totalschadens, solange wir hier auf der Erde sind, immer noch erhalten bleiben. Klar, wir sterben normalerweise, wenn Jesus nicht vorher wiederkommt. Wir sind auch als Christen keine perfekten Leute, Wir sündigen noch, wir brauchen mal wieder Vergebung. Wir machen Sachen echt falsch, auch wenn wir Jahrzehnte Christen sind. Wir sind nicht perfekt, aber wir sind trotzdem gerecht, weil wir Elende geworden sind. Und wir haben unsere Zuflucht beim Herrn und wir leben aus seiner Vergebung. Und wir stehen jetzt nicht mehr unter diesem Urteil, das uns total vernichten würde, sondern wir wissen, er hat uns freigesprochen. So. Und deswegen ist der Totalschaden nicht mehr da. Es sind noch so die Reste da und so eine richtig neue Karosserie und einen richtig super guten Motor kriegen wir dann in der Ewigkeit und dann ist nichts mehr vom Schaden übrig. Und bis dahin kommen wir aber mit dem bisschen Schaden, den wir haben, trotzdem ganz gut durch. Weil Gott uns vergibt, weil er uns immer wieder repariert, so, ne, so die Schrauben so bestellt und weil er uns sicher ans Ziel bringt, nach Hause bringt. Und deswegen, das ist es, was sozusagen den Christen ausmacht. Und wenn ihr euch das mal so klar macht, dann sind die Dinge eigentlich gar nicht so kompliziert. Die Bibel ist sehr, sehr deutlich und sehr, sehr klar. Und wenn wir mit unseren nichtchristlichen Zeitgenossen sprechen, dann wollen wir, es ist nicht in jedem Gespräch möglich, alles zu sagen, das ist auch klar. Naja, muss man sich erstmal so ein bisschen annähern und so. Also wir können nicht jeden einfach auf der Straße mal ansprechen und sagen, hey, wissen Sie, dass Sie ein Sünder sind? Kann man mal versuchen. Aber das wird in der Regel nicht so gut klappen. Sondern es braucht oft Zeit, bis wir mit jemandem in Ruhe ins Gespräch kommen und so. Aber wir müssen wissen, dass das ein Mensch braucht, um Christ werden zu können. Es reicht für einen Menschen nicht, wenn wir sagen, Jesus liebt dich, Jesus liebt dich, Jesus liebt dich. Und er hat so ein schönes Leben für dich gemacht. Damit kann niemand Christ werden. Weil er erst dann Christ werden kann, wenn er in diesem Sinne schwach wird. Schwächer als stärker, wenn er elend, wenn er kapiert, ich bin elender. Und solange einer da nicht hinkommt, ist er kein Christ. Der kann noch so religiös sein, der kann noch so tolle, charismatische Schmuselieder singen, der kann sonst was machen. Aber er ist kein Christ. Der kann die Hälfte seines Vermögens spenden, der kann, was weiß ich, nach Afrika gehen, und um irgendwelche Projekte zu machen oder so. Aber Christ wird er erst dadurch, dass er zugibt, dass er ein Elender ist. Und ich möchte gerne schließen mit einem, der das wirklich sehr, 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 sehr klar erkannt hat. Und deswegen finde ich, sind seine Aussagen da immer sehr gut. John Newton, 18. Jahrhundert, kam aus einem, ja, seine Mutter starb, da war er 6. Und sein Vater war ein Seefahrer, Kapitän. Er selber ist mit seinem Vater teilweise zur See gefahren, ist dann selber Kapitän geworden eines Sklavenschiffes, Sklavenhändler. Ist dann ziemlich unter die Räder gekommen, ist teilweise selber versklavt worden, kam dann wieder frei und so weiter. Und hat an dieser ganzen Geschichte mit dem Sklavenhandel Geld verdient und so weiter, wie das eben damals so war. So, und dann ist er Christ geworden. Da war er so in den 20ern irgendwie. Und 60 Jahre später schreibt er dann in seinem Testament, ich befehle meine Seele meinem gnädigen Gott und Heiland an, der mich in seiner Barmherzigkeit verschonte und bewahrte, als ich ein abtrünniger Gotteslästerer und Ungläubiger war. Und der wirklich, Newton wusste, was das Leben war. Ne? Also wenn ihr Kapitän eines Sklavenhalterschiffes seid, dann seid ihr keine, dann seid ihr nicht irgendwie Leute, die nicht wissen, was das Leben spielt. So, und er sagt im Grunde genommen, dass ein Elender, ne? Ein Abtrünniger, ein Gotteslästerer. Aber er rettete mich an der Küste Afrikas aus meinem elenden Zustand, in dem mich meine hartnäckige Bosheit gebracht hat. Und ihm hat es gefallen, obwohl ich völlig unwürdig war, mich dann sogar sein herrliches Evangelium predigen zu lassen. John Newton wurde der Pastor. Und John Newton hat dieses tolle Lied geschrieben, was ihr alle kennt, Amazing Grace. Durch Gnade frei. Ne? Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Also, that saved a wretch like me, dass einen Halunken wie mich, einen miesen Typen wie mich, einen Elenden wie mich gerettet hat. Das ist John Newton. Und er hat dann seinen Grabstein, also er ist ziemlich alt geworden. Er war ein sehr beeindruckender Pastor dann. Es war natürlich auch für die Gemeinde interessant, einen ehemaligen Sklavenhalterkapitän als Pastor zu haben. Ist auch nicht das Schlechteste. Und er hat dann wirklich viele, viele, er war einer der väterlichen Freunde von William Wilberforce. Das ist der Politiker, der maßgeblich die Sklaverei mit abgeschafft hat in England und John Newton wurde sein Berater. Und er war für sozusagen der seelsorgerliche Ansprechpartner für William Wilberforce. Und John Newton hat dann auf seinen Grabstein und damit schließlich Folgendes schreiben lassen. John Newton, Prediger, einst ungläubig und zügellos im Dienst der Sklaverei in Afrika, der durch die reiche Gnade unseres Herrn und Heilands Jesus Christus bewahrt, wiederhergestellt und begnadigt, sowie berufen wurde, den Glauben zu verkündigen, den er lange zu vernichten suchte. Also, das hat Gott aus seinem Leben gemacht. Ne? Bewahrt, wiederhergestellt, begnadigt, wie berufen wurde, den Glauben zu verkünden, den er lange zu vernichten suchte. Und das stand er auf seinem Grabstein, weil er sagte, da ist mein Leben. Okay, liebe Leute, jetzt lasst mich noch zum Schluss beten, dann singen wir noch ein Lied. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir einfach wissen, wie es um unsere Zeitgenossen steht, um unsere Freunde, vielleicht um unsere Familienangehörigen, um die Leute, mit denen wir so tagtäglich zu tun haben. Und es ist für jeden von uns wichtig, dass wir das so über uns persönlich sagen können, dass wir von uns sagen können, ja, ich habe das Jesus gegenüber zugegeben. Und ich beschönige da nichts dran, ich wische das nicht irgendwie beiseite, sondern ich lasse das so stehen, ich muss es auch so stehen lassen, weil Gott es sagt. Und ich habe mich darunter gebeugt und habe das Jesus gegenüber zugegeben und gesagt, ich brauche dich. Herr Jesus Christus, danke, dass dein Wort sehr klar ist, dass wir nicht lange rumzudrucksen brauchen, um zu wissen, wer ein Christ ist und was das mit der Sünde auf sich hat und wer du bist. Danke, dass dein Wort sehr, sehr klar ist. Aber du weißt doch, wie schwer uns Menschen das fällt, sowas zu akzeptieren. Und Herr, wir alle, die wir Christen sind, und du siehst ja unsere Herzen, wir danken dir dafür, dass du uns zu dieser Erkenntnis geführt hast, dass du uns den Mut gegeben hast, das zuzugeben und das einzusehen, dass du uns die Einsicht geschenkt hast und dass du an unseren Herzen so gearbeitet hast, dass wir uns darunter gebeugt haben, dass wir das nicht länger abgestritten haben. Und wir bitten dich, Herr, dass noch viele, viele Menschen so deine Kinder werden und gerettet werden und zu den Gerechten gehören und zu denen, die ihre Elendigkeit vor dir zugegeben haben. Danke, dass du unser Leben auf eine total neue Grundlage gestellt hast. Danke, dass wir keine Angst mehr vor der Hölle zu haben brauchen. Danke, dass wir wissen, dass unser Leben unter deinem Schutz steht. Wir wissen nicht, wie alt wir werden, Herr. Wir wissen nicht, wie viele schwere Wege möglicherweise noch auf uns warten. Aber wir danken dir, dass du uns nie mehr loslassen wirst. Und wir bitten dich, gib uns einen nüchternen Blick, auch für die Menschen, mit denen wir zu tun haben, und hilf, dass sie uns nicht egal sind und dass wir alles tun, was wir können, damit sie auch dich kennenlernen. Wir danken dir jetzt für diese Stunde, Herr. Ich bitte dich für die ganze Truppe hier in Frauenhain und all den Orten, die dazugehören. Ich bitte dich, dass du ihnen hier hilfst, als deine Zeugen zu leben, Herr. Wir sind alle sehr herausgefordert, jeder von uns. Und wir leben in einer Welt, die letztlich mit dir nichts zu tun haben will. Das ist uns sehr bewusst. Aber hilf uns, dass wir uns nicht wegducken, dass wir mutig sind und danke, dass wir auch fröhlich sein können und dass du ein spannendes Leben für uns bereithältst und vor allem, dass du uns sicher bewahrst, für immer und ewig. So, geh jetzt mit uns, Herr. Bitte dich auch für heute Abend, dass doch einige Leute in die Kirche kommen, dass sie auch hören, was Paulus sagt im Korintherbrief, und das ist auch etwas für sie bewirkt, Herr. Und jetzt geh mit uns, Herr, und hab Dank für alles. Amen.